Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Heute soll es wieder wie angekündigt um die HOCM gehen. Letztes Mal haben wir ja die nicht-invasive Diagnostik besprochen mit dem EKG, Echo und MRT. Und heute geht es jetzt erstmal weiter mit der invasiven Diagnostik. Grundsätzlich gilt, dass man einen Rechts-Links-Herztraktkatheter zur Diagnostik entweder nur machen soll, wenn man gleichzeitig den Verdacht auf eine KHK hat, oder in sozusagen diagnostischen Problemfällen, wo man sich über die Hypertrophie oder den Druckgradienten nicht sicher ist, oder vor einer geplanten invasiven Therapie, also vor einer sogenannten TESH, einer transkoronaren Septumhypertrophieablation, um die Septaläste vom Riva darzustellen. Wie so eine TESH funktioniert, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Auch eine Myokardbiopsie soll man nur machen, wenn andere Differentialdiagnosen mit abgeklärt werden müssen, also zum Beispiel myokardiale Speichererkrankungen oder eine Myokarditis. Man muss das nicht primär für die HOCM selber machen. Jetzt zur Gradientbestimmung invasiv. Man misst gleichzeitig den Druck im linken Ventrikel und den Aortendruck. Und der sogenannte Peak-to-Peak-Gradient ist der Abstand zwischen diesen beiden Druckwerten. Den kann man auch, wie im Echo, sozusagen als Ruhegradienten bestimmen und auch unter Provokation. Jetzt kann man aber natürlich den Patienten auf der Liege nicht Kniebeugen machen lassen, sondern was man stattdessen macht, ist, dass man eine ventrikuläre Extrasystole auslöst oder vielleicht kommt auch spontan eine vorbei und dann den ersten postextrasystolischen Schlag misst. In diesem Schlag hat nämlich der Druckgradient durch die vorher längere ventrikuläre Füllung nach der VES stark zugenommen. Und das ist das sogenannte Brockengrowth-Phänomen, also die postextrasystolische Potenzierung des Druckgradienten. Eine Anmerkung hier, das Brockengrowth-Phänomen ist kein Begriff, der für die invasive Abklärung reserviert ist. Das kann man im Echo auch sehen, wenn man nämlich gerade da den PW- oder CW-Doppler misst und da läuft gerade eine VES vorbei, das sieht man ja im EKG, das man zusammen mit dem Echo macht, sollte man so geistesgegenwärtig reagieren und hier auch den ersten postextrasystolischen Schlag messen. Wenn wir von Diagnostik sprechen, ist dann ja immer auch die Frage, ob man Patienten mit einer HOCM genetisch untersuchen lassen muss und ob man ihre Angehörigen untersuchen lassen muss. Grundsätzlich müssen Patienten, die ein klares Bild von einer HOCM haben, nicht unbedingt persönlich eine genetische Testung bekommen, aber ihre Angehörigen ersten Grades sollten eine bekommen. Die Patienten selber nur, wenn insgesamt die Diagnose nicht sicher ist, irgendwie grenzwertige Befundkonstellation vorliegt. Wenn man aber einen Nachweis von einer Mutation hat oder die Patienten eben klar eine HOCM haben, dann sollten ihre Angehörigen ersten Grades untersucht werden. Das ist auch inzwischen klar empfohlen und ist ja auch klar, wenn man bei Angehörigen eine Mutation nachweist, kann man die viel engmaschiger klinisch und echokardiografisch nachuntersuchen. Und wenn man aber keinen Mutationsnachweis hat, entfallen halt eher auch diese langjährigen Untersuchungen. Wichtig zu wissen ist aber, dass es unheimlich viele Mutationen gibt, die einer HOCM zugrunde liegen können. Das hat Dominik ja am Anfang der letzten Episode erklärt. Es gibt auch Mutationen, die kommen auf der ganzen Welt zum Beispiel nur in einer Familie vor. Das heißt, man kann nicht auf alle Mutationen testen. Empfohlen ist es aber eben trotzdem. Jetzt zur Prognose von einer HOCM. Die HOCM ist eine Krankheit, die mit einer, wenn sie unbehandelt ist, sehr schlechten Prognose verbunden ist. Nur 25% der Patienten mit einer HOCM werden 75 Jahre alt. Und bei unter 35-Jährigen, die einen plötzlichen Herztod erleiden, ist die HOCM in 35% der Fälle der Grund. Also 35% plötzlicher Herztod bei unter 35-Jährigen. Und dabei ist die HOCM zwar prognostisch ungünstiger als die nicht obstruktive Form, aber sie ist im Gegenteil zur nicht obstruktiven Form interventionell behandelbar. Vielleicht kannst du, Dominik, erstmal allgemein über die Behandlungsoption für eine HOCM sprechen.
Vorneweg, das gehört für mich auch zur Therapie, ist erstmal eine ordentliche Aufklärung des Patienten über die Erkrankung. Und dann muss man dem Patienten auch klar und deutlich machen, dass er intensive körperliche Belastung und auch Wettkampfsport vermeiden soll. Neben den allgemeinen Therapiemaßnahmen kommt dann natürlich die medikamentöse Therapie. Hier gibt es einen Algorithmus, und zwar, ich habe einen symptomatischen Patienten, Herzinsuffizienz, Klasse NYHA2 bis NYHA4, muss ich natürlich sehen, habe ich eine HOCM oder habe ich keine. Der Cut-Off, wie sich die Therapie unterscheidet, ist hier 50 mm Hg in Ruhe oder unter Provokationsmanövern. Habe ich die LVOT-Obstruktion, sollte ich sie behandeln, und zwar Therapie der ersten Wahl sind nicht vasodilatierende Beta-Blocker. Falls diese ineffektiv sind, sollte man zusätzlich Disopyramid erwägen. Das ist ein Klasse 1a Antiarrhythmikum und hier natürlich auch nur, wenn keine QT-Zeit über 480 Millisekunden vorliegt. Sind Beta-Blocker kontraindiziert, beispielsweise Asthma bronchiale, Psoriasis, oder sind sie ineffektiv, sollte man die Nicht-Dihydropyridin-Calcium-Antagonisten, also Verapamil oder Diltiazem, geben. Des Weiteren können auch Schleifendiuretika und Thiazid-Diuretika in niedriger Dosis die LVOT-Obstruktion verbessern. Also habe ich dann Patienten, die einen Druckgradienten von unter 50 haben, in Ruhe oder unter Belastung, gehe ich etwas anders vor. Hier soll erstmal nachgesehen werden, habe ich Vorhofflimmern beim Patienten, ja oder nein. Vorhofflimmern sollte eigentlich, sofern es geht, immer kardiovertiert werden im Sinusrhythmus. Das ist auch wichtig hier zu erwähnen, ist einmal Vorhofflimmern bei einem Patienten mit einer HOCM dokumentiert, so sollen die eine lebenslange Antikoagulation bekommen, und zwar, und das ist wichtig, unabhängig vom CHEDS-VASC-Score. Dann bei der LVOT-Obstruktion unter 50 mm Hg geht man weiter, indem man auf die Pumpfunktion schaut. Ist die EF über 50, behandle ich es eigentlich genauso mit Beta-Blocker, auch hier nicht vasodilatierende Beta-Blocker. Wenn ineffektiv oder kontraindiziert, dann auch wieder nicht die Dihydropyridine oder eben niedrig dosiert Schleifen- und Thiazid-Diuretika. Ist die Pumpfunktion unter 50%, dann ist es eigentlich so wie die Herzinsuffizienztherapie, wie wir sie kennen. Beta-Blocker, ACE-Hämmer, Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten und auch Schleifen- und Thiazid-Diuretika eben in höherer Dosis. Was man noch unbedingt erwähnen sollte, ist ein neues Medikament, und zwar ist das Mavacamten. Das ist ein Medikament, das bindet ans Myosin und verhindert so Myosin-Aktin-Querverbindungen. Und diese Querverbindungen sind vor allem verantwortlich für die zunehmende LV-Hypertrophie und verminderte kardiale Compliance. In der Studie von Mavacamten konnte da gezeigt werden, dass die Sauerstoffaufnahme durch die Einnahme des Medikaments verbessert wird und auch die NYHA-Klasse reduziert werden konnte. Also für euch zu merken, das Wichtigste ist der Beta-Blocker, neues Medikament Mavacamten, und was man auf keinen Fall geben sollte, sind Vasodilatatoren, einschließlich Nitrate und Phosphodiesterase-Hämmer. Und auch Digitales sollen Patienten mit einer HOCM nicht erhalten. Neben der medikamentösen Therapie, das hat die Dana schon vorhin erwähnt, spielt auch die sogenannte TESH und auch operative Verfahren eine Rolle?
Genau, wir sagen ja immer Intervention oder OP, und eigentlich ist es so, dass die OP, also eine Myektomie vom hypertrophierten Septum, die sogenannte Morrow-OP, heute gar nicht mehr die Primärtherapie ist. Sondern Primärtherapie ist heute eben die TESH, die transkoronare Ablation der Septumhypertrophie. Indikation dafür ist, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, eine hochgradige Obstruktion mit einem Druckgradienten über 50 mm Hg oder fortbestehende Symptome, die bei leichter Belastung schon auftreten, trotz medikamentöser Therapie. Eine TESH läuft so ab, dass man eine gezielte Verödung durch Alkoholinjektion in den ersten Septalast vornimmt, und dieser erste Septalast die basale Septumwulst versorgt. Also man löst sozusagen einen umschriebenen Infarkt aus. Der Septalast ist der erste Seitenast vom Riva. Das läuft dann so ab, dass man diesen zuerst mit einem Ballon abdichtet. Damit verhindert man zum einen einen Alkoholrückfluss in den Riva, und zum anderen kommt es durch das Abdichten mit einem Ballon bereits zu einer Ischämie-Reaktion, wodurch sofort der Druckgradient abnimmt. Und das kann man dann mit einem Echo, was man simultan macht, schon messen, dass der Druckgradient abnimmt. Das heißt, man testet damit, ob man sozusagen im richtigen Septalast ist, und appliziert dann nach und nach Alkohol. Eine TESH führt in 80 oder 90% der Fälle zum Erfolg, aber was auf jeden Fall ein aufklärungspflichtiges Risiko ist, dass man einen AV-Block dritten Grades mit lebenslanger Schrittmacherpflicht verursacht, weil ja auch der AV-Knoten und das Hissbündel da in der Nähe sitzen. Also es ist tatsächlich so, dass durch eine TESH der Druckgradient nicht erst nach und nach über längere Zeit abnimmt, dadurch, dass sich der Muskel an der Stelle zurückbildet, sondern es ist wirklich so, dass der Druckgradient sofort abnimmt, weil ja das basal-hypertrophe Septum sich nicht mehr richtig kontrahieren kann und dadurch nimmt die Obstruktion schon ab. Jetzt haben wir ja gesagt, die Prognose bei einer HOCM ist deshalb so schlecht, weil die Patienten plötzlich einen Herztod erleiden können. Und das Einzige, was sie da sozusagen rettet, ist natürlich letztlich ein ICD.
Wenn man über die ICD-Indikation spricht, muss man immer wissen, geht es hier um eine Sekundärprävention oder um eine Primärprävention. Die Sekundärprävention ist für Patienten, die einen Herzstillstand hatten, infolge einer dokumentierten VT oder dokumentierten Kammerflimmerns oder auch Patienten, die eine spontan anhaltende VT haben, die eine Synkope ausgelöst hat oder zu einer hämodynamischen Beeinträchtigung geführt hat. Wichtig, wie es immer beim ICD ist, die Patienten sollten natürlich auch eine Lebenserwartung von über einem Jahr haben. Das ist die Sekundärprävention. Wenn wir über die Primärprävention sprechen, ist die Kenntnis vom HCM-SCD-Risikoscore total wichtig. Ja? Das sind 7 Risikofaktoren, die man alle kennen muss. Die werden auch häufig in der Facharztprüfung abgefragt. Und zwar ist es das Alter, die familiäre Anamnese für einen plötzlichen Herztod, ungeklärte Synkopen, dann der LVOT-Gradient, die maximale Dicke des linken Ventrikels, der linksatriale Diameter und eine NSVT, eine dokumentierte in der Anamnese. Diese ganzen Punkte, die könnt ihr dann wieder in diesen Risikokalkulator am besten im Internet eingeben und der sagt euch dann, wie das 5-Jahres-Risiko ist für einen plötzlichen Herztod. Hier gibt es 3 Gruppen, eine Niedrigrisikogruppe, unter 4% 5-Jahres-Risiko, diese Patienten sollten keinen ICD erhalten. Dann mittleres Risiko, hier ist das 5-Jahres-Risiko 4-6%, da kann ein DEFI indiziert sein. Und dann die Hochrisikogruppe, bei dem das 5-Jahres-Risiko über 6% ist, die sollten ein ICD erhalten. Also Sekundärprävention, überlebter plötzlicher Herztod oder VT dokumentiert, kann man so knapp zusammenfassen. Und Primärprävention, einfach den Risikokalkulator nehmen und diese 3 Gruppen kennen und in Abhängigkeit davon handeln. Neben der ICD-Implantation spielt auch die Herzschrittmacher-Implantation bei HOCM-Patienten eine Rolle. Das ist aber ein sehr komplexes Thema und wird auch nicht sehr häufig durchgeführt. Deswegen lassen wir das mal weg, um nicht zu viel Verwirrung zu stiften. Sollte man aber auch im Hinterkopf behalten und beim Patienten dann eben individuell im Team besprechen.
Also, das war's zur HOCM. Wir hoffen, dass euch die beiden Episoden zur HOCM gefallen haben. Feedback und Fragen könnt ihr uns wie immer gerne dalassen und ja, wir freuen uns von euch zu hören.
Und nicht vergessen, folgt uns bei Instagram und Facebook.
Bis zum nächsten Mal.
Cheerio.